Wenn es bei der Zelle nicht läuft, dann wird es beim Gewebe nicht laufen, wird es beim Organ nicht laufen, wird es im Organismus nicht laufen. Wir als Organismus, wir haben auch das Bedürfnis oder wir brauchen Energie. Wir müssen uns heilen, wir müssen uns erneuern, wenn wir Verletzungen davontragen. Und wir müssen genauso unseren Müll loswerden, wenn wir zum Beispiel auf die Toilette gehen oder sowas.
Lünag, wenn man das gegeben hat, konnte das 24% das Leben verlängern. Um 24%.
Ja, fantastisch.
Das ist echt eine Menge.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Dominik, schön, dass wir wieder zusammen am Podcast-Tisch sitzen.
Ja, ich freue mich sehr.
Du hast heute ein Jackett angezogen, extra für mich?
Ich wollte ein bisschen älter ausschauen.
Achso, ich habe extra einen jugendlichen Pullover für dich angezogen.
Genau, jetzt sind wir fast auf Augenhöhe hier.
Ja, Gott sei Dank.
Biologisches Alter ist eigentlich nur mehr plus minus null.
Da müssen wir uns nicht zusammennähen lassen. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Über Altersforschung allgemein. Wir haben die Grundbausteine dargestellt, die Geheimnisse des jungen Blutes gelüftet. Und du hast ja schon ein paar Mal so erzählt, dass du in Stanford gearbeitet hast an der Zellforschung und du hast auch ein bisschen durchblicken lassen, dass du wenig geschlafen hast da. Erzähl einfach mal.
Ja, das stimmt.
Wie warst du in Stanford?
Das stimmt, also geschlafen haben wir nicht viel. Es war schon eine fantastische Zeit hier mit dieser internationalen Forschungscommunity dort. Ich meine, das ist wirklich ist imposant, diese Universität, auch in der Hinsicht, wie sie aufgebaut ist, auf einem Campus, muss man echt sagen. Gibt es nicht oft sowas. Also ich war ja an der Ostküste auch als Student noch. Also Harvard ist völlig anders. Das ist verschiedene Institute, die über die Stadt verteilt sind in Boston. Aber hier in Stanford wirklich alles in einem Guss, The Farm, wie man sie auch nennt.
Mhm.
Du flanierst von der Informatik, ja, über die Biomaterialforschung zur Zellbiologie, übers Krankenhaus, was auch on-site ist direkt. Also wirklich fantastisch. Also du hast hier ein kollaboratives Environment, wie man es eigentlich sonst nirgends hat. Und natürlich Qualität der Kollegen ist enorm. Mhm. Aber wirklich eine tolle Zeit. Geschlafen haben wir nichts. Also wenig, weil Forschung ist 24/7. Die Experimente rennen oft über mehrere Tage durch. Und da ist jetzt, sage ich mal, nicht ganz longevity-gerechter Lifestyle schon eher die Regel, würde ich sagen.
War das der Hauptgrund, warum du wieder zurückgekommen bist? Eigentlich hätte man auch da bleiben können, oder?
Hätte man da bleiben können? Ich habe es auch wirklich überlegt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte damals ein ganz gutes Angebot aus dem Silicon Valley im Bereich Biotech, was natürlich dazu geführt hätte, unweigerlich, dass ich meinen Arztberuf hier dann an den Nagel hätte hängen müssen. Ich habe einfach dann überlegt, geht es für mich weiter als klinischer Mediziner, ja oder nein? Und ich habe mich dann entschieden, den Arztberuf zu verfolgen, den Facharzt fertig zu machen. Und das habe ich eben dann in Österreich und Deutschland, also in Europa dann gemacht. Und aus dem Grund bin ich eigentlich wieder zurückgekommen. Da hat man auch nicht so viel Schlaf in der Assistenzarztausbildung. Also der Schlaf war es jetzt nicht, der mich zurückgeholt hat.
Aber inzwischen, das hast du mir beim letzten Mal erzählt, ist dein Schlaf ja wieder ein bisschen regelmäßiger. Ich freue mich jedenfalls, dass du zurückgekommen bist. Sonst hätten wir es gar nicht kennengelernt, oder?
Stimmt, das wäre ja schade fatal gewesen.
Ja, das wäre grauenhaft gewesen. Aber du hast dich ja in deiner Zeit in den USA damit beschäftigt, was eine starke Zelle ausmacht. Unser Organismus ist insgesamt ziemlich komplex und dann ist es ja umso erstaunlicher, dass er sich auf Zellen am Ende des Tages reduzieren lässt. Und erzähl mal ein bisschen was über deine Arbeit an Zellen.
Zellqualitäten, ja. Also ganz spannend eigentlich, die Zelle als kleinster Baustein unseres Organismus. Hat mich einfach wahnsinnig fasziniert und mit dem habe ich mich dort sehr intensiv natürlich angefangen zu beschäftigen in Stanford und bis heute ist es eigentlich mein Lieblingsthema. Vielleicht eben Organismus kommt ja von organisieren, nicht? Und der Organismus ist organisiert in Organen. Steht da ein bisschen organisieren drin im Organ. Mhm. Und dann drunter ist das Gewebe.
Mhm.
So Organe bestehen aus Geweben und Gewebe wiederum bestehen aus Zellen. Das heißt, Zelle hier wirklich der Kleinstbaustein. Und man kann vielleicht aus dieser kleinen hierarchischen Herleitung schon sich vorstellen, dass wenn es bei der Zelle nicht läuft, dann wird es beim Gewebe nicht laufen, wird es beim Organ nicht laufen, wird es im Organismus nicht laufen. Also ist eigentlich relativ logisch, würde ich sagen. Und auch daher irgendwie Faszination Zelle. Ja? Und was macht eine Zelle aus? Ich habe dir erzählt in einer der letzten Folgen, dass ich mich auch mit der Zelle als Therapeutikum beschäftigt habe. Also die Zelle verwenden, um Krankheiten zu behandeln. Mhm. Und da habe ich eben gemerkt, dass wenn wir das tun mit einer Zelle, die gealtert ist, also eine alte Zelle als Therapie verwenden wollen, funktioniert das überhaupt nicht gut. Und das hat mich ehrlich gesagt wirklich dann auf die Idee gebracht, rauszukitzeln, was macht denn das Alte eigentlich mit den Zellen? Das waren in dem Fall damals mesenchymale Stammzellen, die ich mir da angeschaut habe aus Knochenmark und Fettgewebe. Und ich habe mich einfach, ich wollte es einfach rauskriegen, was ist denn da los mit diesen Zellen, dass die eben ihre regenerative Kapazität, haben wir damals gesagt, nicht mehr haben in dieser Form. Was ist da passiert? Ja, und da hat man eben Kriterien abgeklopft und geschaut, na, was können die Zellen, was können die nicht? Und manche Sachen waren völlig unauffällig. Und wenn man sie anschaut, auch im Reagenzglas, das schaut noch ganz normal aus. Also die haben jetzt nicht dieses Stigma, wo du sagst, na, das ist es jetzt. Also man muss schon tiefer gehen und das hat mich fasziniert. Und die Genexpression ist da ein Pfad gewesen, der dann doch Ausschläge gezeigt hat. Und da haben wir dann wirklich eingehakt und haben geschaut, na, was bedeutet das? Genexpressionsprofil alt gegen jung. Und kann man damit sozusagen auch diese Zellen irgendwie voneinander unterscheiden? Ja, und haben einiges entdeckt über die Jahre, dass eigentlich die alten Stammzellen genexpressionstechnisch sehr unterschiedlich sind und dass es vor allem spezielle Genexpressionsprofile gibt in der jungen Stammzellkohorte, die uns besonders kompetente, besonders regenerativ aktive Zellen ausweisen. Und diese Signatur zum Beispiel haben wir dann in den alten gar nicht mehr gefunden. War auch sehr spannend. Da haben wir gesehen, die allerbesten ihrer Zunft sozusagen, die fehlen komplett in der Kohorte der Alten. Also das waren so Studien, die wir damals gemacht haben im Labor.
Und da hast du herausgefunden, dass eben drei Zellkompetenzen ganz wichtig sind, damit wir eben eine starke Zelle haben.
Genau. Also diese ganzen Experimente auf wirklich molekularer Ebene, Genexpressionsebene, die sozusagen dann irgendwie in was Griffiges zu kategorisieren, das war eigentlich das Nächste, was ich dann versucht habe. Also die Entdeckungen, die gemacht worden sind, irgendwo einzuteilen in irgendein Konzept, was einfach stimmig ist, was man dann auch vielleicht als Therapie-Framework, also als Therapie-Leitplanke vielleicht verwenden kann. Und da sind es eben die Zellkompetenzen, die ich entwickelt habe. Also das Konzept, kurz gesagt, ist, dass eine Zelle auch Bedürfnisse hat, wie der ganze Organismus. Wir haben ja vorher schon gesagt, Zelle und Organismus, nein, ist ja nur ein Teil. Zelle ist ein Teil des Organismus, aber der Organismus und die Zelle, die sind untrennbar verbunden. Und wir als Organismus, wir haben auch das Bedürfnis oder wir brauchen Energie. Wir müssen uns heilen, wir müssen uns erneuern, wenn wir Verletzungen davontragen. Und wir müssen genauso unseren Müll loswerden, wenn wir zum Beispiel auf die Toilette gehen oder sowas. Ne? Das sind Grundbedürfnisse des Organismus. Und die Zelle, als kleinster Baustein, hat dieselben Grundbedürfnisse tatsächlich. Und das sind die drei Zellkompetenzen. Erneuerung, Energieproduktion, Entgiftung. Mhm.
Und genau da wollen wir heute einhaken und das ein bisschen genauer alles anschauen. Und die Latte liegt hoch heute, Dominik, weil ich habe den Zuhörerinnen und Zuhörern beim letzten Mal versprochen, du erinnerst dich vielleicht, dass es richtig filmreif wird heute. Ich habe über Superhelden gesprochen, die DNA reparieren, über Knallgasreaktionen, wo es richtig kracht und knallt und über die untoten Zombiezellen, über die wir reden wollen. Also da ist einiges drin und lass uns doch bei den Zellkompetenzen über das Thema Zellerneuerung als erstes sprechen.
Mein Lieblingsteil.
Zellen erneuern sich ständig neu. Haut- und Darmzellen teilen sich, glaube ich, sehr schnell, wenn ich das noch richtig erinnere, während sich Nervenzellen langsam oder so gut wie gar nicht teilen, was ganz gut ist, damit wir auch damit die sich erinnern, oder?
Also genau, die Nervenzelle ist sehr träge und auch zum Beispiel der Herzmuskel ist nicht wahnsinnig motiviert zur Teilung und andere Zellen teilen sich unglaublich rapide, also der Darm ist da immer ein gutes Beispiel, wie du sagst. Mhm. Die Zellteilung per se, also die Regeneration unserer Gewebe, wie du es ausführst, ist unterschiedlich rhythmisiert. Darm total schnell, Gehirn quasi langsam, Herz auch super langsam. Aber das Konzept, wie es funktioniert, ist immer gleich. Mhm. Es speist sich aus den regionalen Stammzellpools, die wiederum hier frisches Zellmaterial zur Verfügung stellen, durch die asymmetrische Teilung zum Beispiel. Also Stammzelle muss man mal definieren, was macht die Unterschiedliches zur normalen Körperzelle. Man nennt die Körperzellen somatische Zellen. Die Stammzelle kann sich in sich selber teilen. Das heißt, dann haben wir zwei gleiche am Schluss. Die kann sich reproduzieren.
Die ist so der Joker, oder?
Die ist der Joker. Und somit haben wir da den Stammzellpool, der ist immer da und reproduziert sich und liefert uns dann wieder in der asymmetrischen Teilung vielleicht eine Stammzelle und eine somatische Zelle. Da haben wir wieder Nachschub für die Front. Ja. Und das ist einmal das Konzept der Gewebsregeneration, was eigentlich omnipräsent gültig ist im ganzen Organismus.
Mhm. Jetzt habe ich mal in einem deiner Bücher gelesen, dass 3,3 Milliarden Basenpaare immer verdoppelt werden müssen, und zwar pro Zelle. Das ist ja echt irre viel. Und die Frage ist ja, da muss doch eigentlich irgendwie was schief gehen. Und was passiert dann, wenn da was schief geht?
Da geht auch gewaltig was schief. Wir werden im nächsten Podcast die Stammzelle ganz genau unter die Lupe nehmen, aber schon mal vorweg gesagt, nach der Statistik werden 2 von 1 Million Basenpaare falsch eingebaut bei der Replikation. Also jetzt hört sich vielleicht nicht viel an, aber das macht natürlich bei diesen unglaublichen Replikationen, die wir erleben, hat schon eine Gewichtung. Und wenn noch eine eindrucksvollere Zahl, vielleicht jede Zelle erleidet ungefähr 100.000 DNA-Schäden pro Tag. Das heißt, wir haben einerseits die Replikationsfehler, die nicht so hoch sind, aber vielleicht eben auch sich akkumulieren und in der Summe relevant werden. Aber wir haben auch die DNA-Schädigung. Und die passiert uns natürlich durch Umwelteinflüsse und so weiter permanent. Das heißt, wir müssen hier reparieren. Mhm. Und zwar unentwegtes Reparieren ist unerlässlich, und wir haben verschiedene Mechanismen, zum Glück, die uns helfen, diese besonders natürlich wichtigen Stammzellpools zu reparieren, aber auch somatische Zellen haben eine gewisse Möglichkeit, in ihrer Replikation sich wieder zu reparieren und wieder weiterzumachen.
Bei diesen Fehlerquellen, wie können wir da überhaupt noch unfallfrei rumlaufen?
Ja, es ist eh faszinierend. Also der Ausschuss auch im Organismus, wenn man denkt an die Proteinfaltung, wo wir 60%, 80% Ausschuss haben, hier haben wir unglaubliche Fehler auch dabei. Man muss sich wirklich vorstellen, was das für eine Organisationsleistung ist, also wirklich eine unfassbare Logistik, die diesen Organismus hier am Laufen hält. Das ist eh wirklich faszinierend, muss man sagen.
Und das sind diese DNA-Reparatursysteme, das sind so Superhelden, oder?
Also wirklich Superhelden in der Hinsicht, dass wirklich, kaum zu greifen mit unserem Geist, was da los ist und was da passiert, wo wir die DNA-Reparatur sehen, da gibt es verschiedenste Kräfte, die da einwirken, aber sozusagen nur um eines zu nennen, die PARPs, die hier permanent reparieren und permanent dahinter nacharbeiten, hinter unserer Replikationsmaschine, dass wirklich hier ordentlich DNA-Strang präsent ist. Und die brauchen Habs, natürlich auch
Streit. Sag nochmal kurz dazu,
was brauchen Streit, brauchen Treibstoff auch. Also die Habs sind spezielle Enzyme, DNA-Reparaturenzyme, die auch mit Treibstoff versorgt werden müssen.
Okay.
Und da kommen wir später noch dazu, da ist ein ganz wichtiger Punkt, NAD+, dass wir auch NAD+ zur Verfügung stellen, das wiederum Sirtuine aktiviert. Die Sirtuine wiederum sind tätig in der Reparatur der DNA, die PARPs sind tätig in der Reparatur der DNA. Also wir sehen auch hier, nichts läuft von selbst. Das ist kein Perpetuum mobile. Es muss immer sozusagen auch angefeuert werden, ne, mit den richtigen Molekülen im Hintergrund, die auch als Treibstoff fungieren.
Mir schwirrt noch nach unserer letzten Folge der Kopf. Und jetzt höre ich schon wieder so viele Begriffe.
Ja, ist schlimm.
NAD+, Sirtuine und so weiter. Mhm. Aber keine Sorge, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da bringen wir noch Ordnung rein. Du hast eben diese Fehler erwähnt, 100.000 Falschreplikationen. Die müssen ja irgendwelche Ursachen haben. Da ist ja jetzt keiner, der schlecht arbeitet im Körper, ne? Oder?
Nein, es ist, wie gesagt, wird hervorragend gearbeitet. Ja. Und es geht halt immer auch um die Überwachungssysteme, dass die im vollen Saft stehen. Wir haben in der ersten Folge über die Definition des Alters geredet. Wir erinnern uns vielleicht an den Begriff Homöostase, Gleichgewicht. Hier geht es auch um das Gleichgewicht eben der Fehleranhäufung und der Fehlerkorrektur. Das muss natürlich irgendwo im Takt sein. Und in einer optimalen, gesunden, normalen Zelle ist es so. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann passieren eben Dinge wie altersassoziierte Erkrankheiten und zuvor das natürlich fällt einem da gleich der Krebs ein, weil natürlich DNA, die nicht korrekt mehr ist, kann natürlich sich verselbstständigen in ihrer, sag ich mal, Replikationstätigkeit. Eine Zelle, die mit einer fehlerhaften DNA ausgestattet ist, soll das heißen, kann sich verselbstständigen. Und dann haben wir die Krebszelle.
Das heißt, das passiert, wenn diese ganzen Reparatursysteme nicht mehr mitkommen, weil vielleicht auch unsere Schäden von außen zu groß sind. Richtig. Also wir haben ja auch gerade, glaube ich, in unserer ersten Folge doch schon mal über die Sauerstoffradikale gesprochen, wenn die zu viel da sind, UV-Strahlen, wenn uns irgendwelche chemischen Gifte oder irgendwelche Viren erwischen, dann kommen die Reparatursysteme nicht mehr hinterher und dann treten solche Schäden auf, wie zum Beispiel Krebs, oder?
Genau so ist es. Und diese zum Beispiel schon erwähnten Sirtuine, ja, kleine Hebelchen, die auch Unglaubliches bewirken in all unseren Zellen, kommen überall vor, kommen auch in allen Lebewesen vor. Also man merkt, die Funktion ist essentiell. Also ohne die kommen wir nicht aus. Also nicht nur wir, komplexer Organismus, Mensch, auch niedrige Organismen haben diese Funktion an Bord. Das braucht man also wirklich für jegliche Form des Lebens, kann man sich ungefähr vorstellen. Außer vielleicht in den kleinen, ganz kleinsten Tierchen. Aber grundsätzlich, ohne die geht es schwer. Ja? Und man sieht auch, wenn man das dann einmal probiert im Tierexperiment, wenn man so ein Sirtuin ausschaltet, es gibt 7 Stück davon tatsächlich, dann gibt es ein Experiment, da haben sie Sirt7 ausgeschaltet, das hat gleich mal 50% Lebensspanne reduziert in der Maus. Also da merkt man, ohne diese Funktionen wird es wirklich eng.
Ja, und das sind also quasi die verschiedensten Handwerkertrupps, die dafür sorgen, dass schnell wieder was repariert wird, wenn irgendwas schief geht. Jetzt hast du schon gesagt, wenn man die alle ausschaltet, sinkt die Lebenserwartung rapide, zumindest bei Mäusen. Aber man kann auch den Rückschluss ziehen, dass es bei Menschen ähnlich wäre, würde aber, glaube ich, im Moment aus ethischen Gründen keine solchen Experimente machen. Aber wie kann man denn diese Reparatursysteme stärken? Also wie kann ich meine Handwerker in meinem Körper motivieren, dass sie ihre Handwerksarbeit und ihre Reparaturarbeiten wirklich gut machen?
Ja, wir haben kurz über den Treibstoff geredet, der relevant ist hier. Also wir wollen auf keinen Fall, dass diesen Reparaturmaschinchen hier der Sprit ausgeht. Ja? Das dürfen wir auf keinen Fall riskieren. Wir müssen schauen, dass hier wichtige Coenzyme, wie eben das NAD Plus hier, wirklich eine prominente Stellung, dass das einfach ausreichend vorhanden ist. Gleichzeitig können wir durch gewisse Lifestyle-Interventionen wieder, Fastenbewegung, diese Mechanistik anschalten, vermehrt anschalten. Wenn wir zum Beispiel übers Fasten die sogenannte AMPK aktivieren, also den Regelkreis, der eigentlich eine Unterversorgung des Organismus symbolisiert in unseren Regelkreisen, dann können wir auch hier sehen, dass diese Reparaturvorgänge vermehrt werden, also vermehrt angekurbelt werden und auch Dinge wie guter Schlaf zum Beispiel ermöglicht dem Organismus, diese Reparaturvorgänge vermehrt durchzuführen. Also da gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten und man kann aber auch nahrungsergänzungstechnisch hier etwas tun. Und da fällt mir das Resveratrol gleich einmal ein. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Da fällt mir Rotwein ein.
Da fällt der Rotwein ein. Das habe ich gewusst, dass du da natürlich sofort den Rotwein da, bringst. Das weiß ich, du als alter Weinfan. Ich weiß ja, deine Laster sind ja mir als dein Arzt bekannt natürlich.
Ja.
Nein, aber wie gesagt, Rotwein hier, also Resveratrol kennt man gerne mal aus dem Rotwein, weil es dort wirklich vermehrt zu finden ist. Liegt daran, dass es in der Traube, in der Schale sich befindet und beim Rotwein natürlich hier die Schale, das weißt du sicher besser als ich, wie man jetzt Rotwein genau produziert, aber die Schale hat hier eine prominente Rolle. Daher diese Akkumulierung im Rotwein. Leider, muss man aber sagen, braucht man relativ viel Rotwein, bis man da auf eine Sirtuin-Aktivierung durchs Resveratrol kommen.
Wie viele Flaschen pro Tag?
Sag's mir. Ja, also eine Kisten reicht nicht.
Ah, okay.
Also du musst wirklich ordentlich angreifen. Also da ist dann wieder die Frage der Leberschädigung wahrscheinlich im Vordergrund. Also ich glaube, es ist besser, wir supplementieren das als Nahrungsergänzungsmittel, profitieren von der Sirtuin-Aktivierung, die damit einhergeht. Mhm. Und das französische Paradoxon, hast du vielleicht schon gehört, ich weiß nicht, ob es so stark auf den Rotwein zurückzuführen ist. Irgendwie habe ich mehr das Gefühl, es geht da doch vielleicht um die Ernährung als Ganzes.
Ja, habe ich noch einen Fun-Fact für dich als Rotweinexperte. Weißt du eigentlich, welches der gesündeste Rotwein ist? Wer hat das meiste Resveratrol?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich trinke überhaupt keinen Rotwein.
Gar nicht?
Nein. Schmeckt mir überhaupt nicht. Also wenn dann Weißwein oder irgendwas Sprudeliges oder so.
Also Weißwein ist deswegen nicht so gut, weil der nicht so lange auf der Schale lagert. Mhm. Und deswegen kommen diese Extrakte aus der Schale nicht so raus. Ja, Rotwein, ja, natürlich sind die teuersten Sachen auch immer die besten. Also tatsächlich Burgunder. Burgunder hat so ganz kleine Trauben. Mhm. Und diese kleinen Trauben haben möglichst viel Schale. Und deswegen hat er den höchsten Anteil an Resveratrol. Also,
da können wir dann unter die 10 Flaschen vielleicht sogar wirklich dann einen Effekt erwarten.
Ja, wir müssten es mal messen. Aber Burgunder. Aber diese weniger als 10 Flaschen Burgunder, da kannst du auch 100 Flaschen von anderem Wein verkaufen.
Verstehe. Also auch preislich wahrscheinlich ist
die. Preislich sehr wahrscheinlich. Ja.
Preislich ist das wahrscheinlich auch stimmig dann immer noch, ja.
Also Glutathion und Resveratrol. Sollte man also beides offensichtlich substituieren. Die Frage ist, Resveratrol, wie viel würdest du da nehmen? Du hast ja eben gesprochen von vielen Flaschen Wein, die man trinken muss.
Genau, also 500 Milligramm am Tag ist eine gute Dosierung. Mhm. Die kann man auf jeden Fall mal unbedenklich damit starten. Mhm. Beim Glutathion möchte ich aber nur dazu sagen, da wäre es günstig, wenn man eben die Bestandteile eher zu sich nimmt, also Glycin und so weiter, weil das Zusammenbauen von Glutathion, das kann der Körper ausgezeichnet machen. Wir wollen da gar nicht zu viel in diesen Regelkreis eingreifen. Also da eher lieber, das ist überhaupt der Konzept, was ich oft verfolge, auch bei Hormonvorstufen, lieber die Bausteine geben und dann den Körper sozusagen diese Zusammenbauung, diese Assembly selber machen. Weil da hat man irgendwie das Gefühl, da kann er dann den Rhythmus so wählen, wie er es gern hätte.
Also das wäre das Glycin, das man dann nehmen sollte.
Zum Beispiel, genau.
Verstehe ich. Bevor wir zu der nächsten Zellkompetenz gehen, nochmal, in deinem Buch habe ich ja dann auch über die Zombiezellen gelesen und das haben wir jetzt schon oft angekündigt, jetzt müssen wir mal darüber reden. Sind denn die Zombiezellen? Was hat es damit auf sich?
Also da brauchen wir auf jeden Fall einen eigenen Podcast drüber. Ja. Vielleicht schneiden wir es ganz kurz an. Zombiezelle, eigentlich ein Begriff aus der Populärwissenschaft oder aus der Presse, ja. Aber es ist nicht so falsch. Wir sagen dazu Seneszenz, das ist die seneszente Zelle. Wenn man sich einen Zombie vorstellt, was hat der für Eigenschaften? Der ist untot, also er ist irgendwie nicht wirklich tot, aber auch nicht wirklich lebendig. Das trifft zu auf die seneszente Zelle.
Und ist nicht so besonders nützlich für uns alle.
Nicht nützlich und auch ansteckend, weil wir wissen aus den Zombie-Filmen, die Zombies, ne? Also die pflanzen sich ja auch gern fort, indem sie irgendwie da den anderen beißen oder so irgendwie. Also das geht dann ja so weiter meistens oder verletzen. Das ist da auch so ähnlich. Also eine seneszente Zelle hat eben die Eigenschaft, ist nicht ganz tot, ist nicht lebendig, ja, hat also ihre Funktion eingebüßt im Gewebsverband, ist mehr oder weniger da nicht mehr als ihre ursprüngliche Form tätig, tut aber schon was, nämlich spuckt aus das Seneszenz-assoziierte Proteinsignatur, nennt man das, also so ein Potpourri aus speziellen Proteinen, die durchaus schädlich sind, also sind inflammativ, sind entzündlich und können auch Nachbarzellen anstecken in das Zombie-Dasein hineintheatern sozusagen. Also das ist keine wirklich tolle Eigenschaft von Zellen, die wir sehen wollen und daher natürlich auch hier das Ziel, die müssen wir loswerden. Diese Zombie-Zellen gilt es zu eliminieren. Da gibt es verschiedenste Ansätze, auch zum Teil Polyphenole, die da ganz toll wirken. Fisetin, Quercetin, das wird als Senolytika bezeichnet, diese Substanzgruppe. Und die können diese Zombie-Zellen aus dem Gewebsverbund eliminieren.
Mhm. Mehr dazu in der separaten
Bald.
Zombie-Folge.
Ganz schauerlich.
Die Zombie-Folge. Da freue ich mich schon drauf. Jetzt haben wir letzte Woche viel über Sport und auch die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Sport. Oder wir haben ja beide gesagt, Bewegung wollen wir es nennen, damit wir nicht alle Leute abschrecken, die jetzt so ein Problem mit Sport haben. Aber irgendwie, auch wenn es nur Bewegung ist, wir brauchen Energie für diese Aktivitäten. Wie stellen unsere Zellen denn jetzt diese Energie her?
Ja, super Frage natürlich, super zu beantworten in einem Satz. Nein, also ganz grundsätzlich mal, die Mitochondrien sind zuständig für die Energieproduktion bei uns im Körper. Es gibt da andere Wege auch noch der Energieverstoffwechselung, aber ich sage mal, der Hauptteil ist das Mitochondrium, ist ja ein kleines Kraftwerk, kann man sich das vorstellen. Und im Mitochondrium gibt es die sogenannte Atmungskette. Das ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Enzymen und Coenzymen, die dafür sorgen, dass eben aus Sauerstoff, deswegen Atmungskette, weil Sauerstoff involviert ist, Sauerstoff und Wasserstoff wird da Wasser erzeugt und durch diese, man kann sich das vorstellen, wie eine Turbine, schleust sich das da durch und da werden Elektronen hin und her geschoben. Ja, und am Schluss haben wir Energie in Form von kleinen Batterien, ATP, Adenosintriphosphat speichert dann die frei werdende Energie. Man kennt vielleicht diese Knallgasreaktion aus dem Chemieunterricht. Es ist eigentlich das, nur in einer schrittweisen kontrollierten Form abgewickelt. Und da wird Energie frei, die wird dann im ATP gespeichert. Und dieses ATP ist wie die Währung für alle Stoffwechselvorgänge, alle Vorgänge in unserem Körper. Also wenn wir was tun wollen, wenn die Zelle irgendwas machen will, dann braucht sie ATP als Zahlungsmittel. Und wenn keins da ist, dann passiert auch nichts.
Also wenn es knallt in unserem Körper, wird gerade Energie hergestellt.
Es knallt eben zum Glück nicht, weil es so schön abgewickelt wird, Schritt für Schritt. Aber es ist genau das und da wird eben Energie frei, das in der Knallgasreaktion zum Knall führt. Und hier führt es zur Energieproduktion. Und auch Wärme wird produziert, muss man sagen, ist ein bisschen ineffektiv. Wir haben eigentlich so 40% circa Wärme und 60% Energie. Aber gut, immerhin. Ne? Mhm. Energie ist schwer produziert, wissen wir.
Und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wissen wir spätestens, dass es sich gelohnt hat, im Chemieunterricht aufzupassen, insbesondere wenn es um die Knallgasreaktion gegangen ist, weil es spiegelt sich alles irgendwo wieder in der Natur und das in unserem Körper. Das fasziniert mich immer wieder. Wir haben ja irre viele Zellen, 30 Billionen in unserem Körper. Und logisch, dass die vielen Zellen täglich mit Energie versorgt werden müssen durch die Mitochondrien. Die sitzen ja nochmal in den Zellen, um das nochmal zu erklären. Das sind so kleine... Wie Bohnen flitzen die.
Werden sie immer gezeichnet.
Ja, so werden die immer gezeichnet. Und da haben wir also diese Knallgasreaktionen, die da passieren. Und während wir noch nach der richtigen Möglichkeit für so eine Brennstoffzelle suchen in der Wirklichkeit, also in unserem großen Leben, produzieren unsere Zellen täglich mit dieser Reaktion Energie und zwar in einer Riesenmenge.
Ja, es ist unglaublich. Und es ist genau wie die Brennstoffzelle eigentlich. Nur halt ein bisschen noch ausgereifter. Also da müssen wir erst hinkommen, du hast vollkommen recht, da haben wir noch Weg vor uns. Es ist aber auch mit Schwächen ausgestattet, dieses System. Wir haben ja schon gesagt, wir produzieren Wärme. Mhm. Ich meine, jetzt Wärme ist jetzt nicht nur schlecht. Ja. Also Wärme ist auch gut, vor allem im Winter. Also wenn wir jetzt Wärme produzieren, oder Babys haben spezielles braunes Fett, das besteht fast nur aus Mitochondrien, die hauptsächlich dafür da sind, Wärme zu produzieren. Mhm. Also je nachdem, ist diese Wärmeproduktion jetzt gar nicht so schlecht. Aber es ist eine gewisse Verschwendung. Die Effizienz ist nicht ganz perfekt. Das ist ein Thema. Und dann gibt es noch ein anderes Thema, nämlich die Ausschussproduktion von reaktiver Sauerstoffradikale. Also reaktive Sauerstoffradikale, AOS, Reactive Oxygen Species, werden erzeugt bei der Energieproduktion im Mitochondrium. Unweigerlich. Das heißt, ohne das geht es nicht. Wir haben kurz schon drüber geredet, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, dass die auch nicht, aber nur schlecht sind wieder. Mhm. Also so auch die Wärme ist nicht nur schlecht, auch die Sauerstoffradikale sind nicht nur schlecht. Aber ich sage mal, in einer überdimensionierten Konzentration ist so ein Sauerstoffradikal-Level, das ist nichts. Das ist nicht gut. Das stört unsere Zellfunktion, macht Proteine kaputt, macht DNA kaputt und so weiter. Mhm.
Das ist dieser oxidative Stress, oder?
Das ist der oxidative Stress, den man eh im Ohr hat. Da hat man schon oft was drüber gehört. Mhm. Aber der Körper ist natürlich smart und hat auch dafür Regelkreise parat. Das heißt, wir haben hier ROS-Fänger, also Radikalfänger, die die Radikale unter Kontrolle kriegen. Wir haben das Glutathion vorher schon genannt. Sehr effektives Antioxidant, das dann hier die Radikale entschärft. Das heißt, wieder hier ein Appell, Glutathion, müssen wir schauen, dass der Level stimmt. Und überhaupt eben dieses Gleichgewicht von Radikalen und Radikalfängern ist ein wichtiges. Aber auch umgekehrt, ich werde nicht müde, das immer zu betonen, wenn wir zu viel antioxidative Substanzen geben, wenn wir zu viel Vitamin E zum Beispiel verabreichen, weil ein starkes Antioxidant ist, dann wissen wir, das ist sogar lebensverkürzend. Also aufpassen eben immer die Gewichtung. Also keine Radikale sind auch schlecht, zu viele sind auch schlecht. Faktum ist, wenn wir Energie produzieren, kommen auch die Radikale mit, egal was, also das ist sicher.
Da sind wir wieder bei dem von dir so viel zitierten Begriff Homöostase. Mhm. Es muss alles irgendwie im Gleichgewicht sein.
Muss im Gleichgewicht sein.
Zwar nicht zu wenig werden, aber es darf auch nicht zu viel werden.
So ist es.
Dabei, darauf muss man immer achten.
Es ist doch im Leben so oft so, dass die Balance alles ist, oder? Sogar im Beziehungsleben ist es doch so. Oder? Also es muss immer Yin und Yang.
Über das Beziehungsleben machen wir auch noch eine separate Folge.
Mindfulness.
Mindfulness.
Mindfulness im Sozialleben.
Genau.
Also da freue ich mich besonders drauf.
So, jetzt haben wir schon zwei der drei Zellkompetenzen ausführlich besprochen. Es fehlt noch das Thema Müllabfuhr. Entgiftung. Und zu dem Wort Entgiftung und Müllabfuhr fällt mir immer spontan die Leber ein.
Klar, Leber, der Allesfresser unseres Körpers, kann man sich so sagen, also ist zuständig für die Abfuhr unserer Schadstoffe, wenn man Medikamente einnimmt, wenn man Alkohol trinkt, all das, mit all dem muss die Leber zurechtkommen. Die Leber kann aber heute auch viel mehr als nur diesen Müllhalden-Effekt. Sie ist zum Beispiel fantastisch als Regulationsorgan beim Sammeln von Dingen, die entstehen, zum Beispiel Zucker oder Proteine und so weiter, kann das auch bilden. Also Zucker, Neogenese, also Gluconeogenese kann stattfinden in der Leber. Und dann gezielt, wenn wir es brauchen, kann die Leber das fantastisch in den Organismus, in die Zirkulation abgeben. Also die ist eigentlich...
wie kann Werkstoffhof,
man sich, ja, ne? Werkstoffhof. So. Und wenn man es eben braucht, punkt genau, zack, ja, schießt die das raus. Fantastisches Organ, muss man wirklich sagen. Und das regenerativste Organ im Körper. Also da gibt es immer wieder Geschichten, wie viel Leber kann man wegnehmen, dass die dann nachwächst. Also man kann einen riesigen Anteil der Leber, diesen Lappen so untergliedert, entfernen, da wächst was nach. Also es ist ja Perseus-Sage, glaube ich, wo sie dann da der Vogel, glaube ich, an der Leber frisst, oder?
Ja.
Also die Leber, die ist unglaublich. Die hält Unglaubliches aus, unglaubliche Regenerationsfunktion, Verteilungsfunktion, Hormonfunktion, produziert Hormone, produziert Gerinnungsfaktoren, also ja, ist unglaublich, deswegen, ist fantastisch.
Deswegen auch das erste Organ, das man, glaube ich, inzwischen schon vollständig aus Zellkulturen herstellen kann.
Also, ja, der Hepatozyt ist keine einfache Zelle grundsätzlich, aber man schafft es ganz gut, die schon im sogenannten Organ-Level-Tissue-Engineering schon zu 3D auch, in der 3D-Konfiguration zu bringen. Das Einzige, was halt immer schwierig ist bei sowas, bei so 3D-Organzüchtungen, ist dann die verzweigte Gefäßbaum.
Ah, ja.
Also, dass du wirklich schaffst, dass du auch diese ganze Leber, diese neu entwickelte Leber, überall mit kleinen Kapillaren und Blut auch nährstofftechnisch versorgst. Das ist tricky. Aber an sich sind wir da auch schon ganz schön weit gekommen.
Also ein Tausendsasser, dieses Organ. Aber man kann es auch überfordern, zum Beispiel mit Schmerzmitteln oder Paracetamol. Dabei spielt dann auch das Glutathion wieder eine große Rolle. Ne?
So ist es. Also Paracetamolvergiftung, da müssen die Betroffenen schon eine sehr große Menge zu sich nehmen. Aber nachdem es ja oft auch, es ist ja Apotheke frei verfügbar, also man kann sich ja mit Paracetamol eindecken, quasi unlimitiert. Daher können bei Überdosierungen halt ja von Konzentrationen über 150 Milligramm pro Körper, pro Kilogramm Körpergewicht, können echt Probleme entstehen. Und das sind halt bei Erwachsenen ca. 7,5 Gramm Paracetamol, so ein Tablettchen hat meistens 500, ne? Kann man sich ausrechnen, 15 davon, das ist nicht einmal die ganze Packung. Da ist man schon live dabei in der Vergiftung.
Mhm.
Und da kriegt man einen gescheiten Leberschaden, das muss man echt sagen. Und auch deswegen Leberprobleme, wenn man hat, soll man auch kein Paracetamol nehmen, ganz nebenbei erwähnt. Also Lebergeschädigte sollte lieber zu einem anderen Schmerzmittel greifen. Auf jeden Fall in der Leber entsteht eben ein toxisches Zwischenprodukt also aus dem Paracetamol. Und dieses giftige Molekül kann man aber mit Glutathion entgiften.
Mhm.
Das heißt, da wieder relevant, Glutathion, wir haben es heute schon ein paar Mal erwähnt, gell? Wird immer relevanter. Hier ist ein Lebensretter, muss man sagen. Ja, also bei Paracetamol muss man eben Glutathion zuführen und dann wird man, also bei der Vergiftung, und dann wird man das auch heil überstehen.
Und wenn jetzt auch Glutathion am Ende ist mit den Vorräten, und das toxische Zwischenprodukt lagert sich an, wie behandelt man das dann?
Also da gibt es N-Acetylcystein als Möglichkeit, das ist auch ohne Verschreibung zu haben. Oder gibt es eben als Nahrungsergänzungsmittel auch Glynac, das ist gleich, Glycin auch dabei, haben wir auch schon erwähnt,
ja,
ist also ein Bestandteil von Glutathion, Glycin, relevant. Und dann noch dieses N-Acetylcystein, also dieser Wirkkomplex aus der Aminosäure Glycin und dem N-Acetylcystein unterstützt nicht nur die Wirkung von Glutathion, sondern kann auch die Mitochondrienfunktion verbessern. Also das kann man auch nehmen, wenn man keine Paracetamolvergiftung hat.
Aha, also spannendes Molekül für die Altersforschung. Da gibt es sogar Studien zu, natürlich meistens bei Mäusen. Da konnte man tatsächlich dieses Glynac, wenn man das gegeben hat, konnte das 24% das Leben verlängern. Um 24%.
Ja, fantastisch.
Das ist echt eine Menge. Und außerdem waren die Tiere dann auch deutlich fitter, hatten eine bessere Gedächtnisleistung und eine deutlich bessere Mitochondrienfunktion. Und auch ihre Glutathion-Level waren tatsächlich eher auf der Stufe von jungen Mäusen. Also da bringt diese Substanz doch einiges. Jetzt sind Tierstudien ja schön und gut, aber sie müssen ja nicht immer wahr sein für Menschen. Deswegen habe ich auch noch so eine Studie an Menschen mitgebracht, eine zweite Studie. Und die hat schon nach 16 Wochen Ergebnisse gebracht. Die Forscher konnten tatsächlich schon Unterschiede messen. Und zwar haben sie sich ein paar Faktoren angeguckt. Das Glutathion-Defizit der älteren Gruppe wurde zum Beispiel durch Substitution mit Glynag ausgeglichen. Und es verbesserte auch die sportlichen Leistungen der Glynag-Gruppe. Also, und was für uns auch noch wichtig ist für die Optik, der Hüftumfang wurde geringer, nicht nur für die Optik, natürlich auch viszerales Fett ist dann natürlich weniger gewesen. Mhm. Und die Forscher haben sich auch nochmal die zelluläre Ebene angeguckt und gesehen, dass sich Glynag positiv auf 7 von 12 Hallmarks of Aging ausgewirkt hat. Und was Hallmarks of Aging sind, das erklärst du.
Na, die Hallmarks of Aging, das ist eine wirklich berühmte Zusammenstellung von den typischen Charakteristikern der alternden Organismen, der alternden Zelle. Das ist also sehr, sehr prominent publiziert. Und daran sieht man, dass man hier mit einer Kombination aus Glycin und N-Acetylcystein 7 von 12, also mehr als die Hälfte, beeinflussen kann. Also ich würde sagen, das sind sehr vielversprechende Ergebnisse. Ich kann aus meiner eigenen ganz aktuellen Erfahrung sagen, N-Acetylcystein wirkt auch fantastisch natürlich als Schleimlöser beim Husten, wenn man verkühlt ist oder so, nehme ich das immer. 600 Milligramm funktioniert ganz gut. Und natürlich besonders mit dem Glycin kombiniert ist es auch überhaupt sehr Mitochondrien unterstützend, was man natürlich in einer Situation der Krankheit immer brauchen kann.
Also das sind schon spannende Ergebnisse mit Glynag. Ist im Moment noch ein Trend, aber ich bin sehr gespannt, was da die Zukunft bringt. Kommen sicherlich noch ein paar mehr Studien raus. Aber wir waren ja immer noch bei dem Thema Entgiftung. Also Entgiftung auf der Makroebene, da sorgt unsere Leber für die Entgiftung des Körpers. Aber wir müssen auch nochmal auf die Zellen kommen. Der Müll in den Zellen. Und in deinem Buch schreibst du, dass allein bei der Herstellung von Proteinen nur 20-40% die Qualitätskontrolle übersteht. Mhm. Es gibt ja eine körpereigene Qualitätskontrolle. Der Rest ist Müll, Abfall.
Ja.
Und was machen die Zellen eigentlich damit? Stehen das vor die Tür, kommt dann die Müllabfuhr vorbei, holt das ab? Oder was passiert mit dem Zellmüll?
Das ist natürlich wieder ein Fall für einen eigenen Podcast tatsächlich eigentlich, aber hier kleiner Überblick. Also die Proteinpolizei, ja, wenn die einen erwischt, fehlgefaltet oder irgendwie anders aufmüpfig, dann wird man natürlich dem Recycling gleich mal zugeführt. Also es geht relativ rapide und wie du schon zitiert hast, also mehr als die Hälfte der Proteine fallen diesem Recycling-Mechanismus zu Opfer. Das ist eigentlich auch wieder krass eigentlich, wie viel Ausschuss da passiert, aber das sieht man halt, wie fein reguliert und wie fein abgestimmt hier der Organismus arbeitet. Also eine Faszination wieder eigentlich, muss man sagen. Das Ganze Autophagie-System nennt man das eigentlich, dieses Recycling-System. Das hat verschiedene Komponenten. Ganz kurz gesagt, es gibt die Chaperone, das ist so die, wie ich gesagt habe, die Proteinpolizei. Die schaut mal, sind die ordentlich gefaltet, ist das Protein ordentlich synthetisiert, beziehungsweise hilft sogar mit, also nicht bei der Synthese, aber dann schon bei der Konfiguration. Also Proteine haben mehrere Schritte, wie sie konfiguriert, gefalten und sozusagen ins Leben transportiert werden, weil nur die Synthese der Peptidkette ist noch nicht genug. Also da muss man noch schauen, dass das auch richtig konfiguriert wird und einsatzfähiges Protein. Da schaut das Chaperon drauf, Chaperon Englisch für Gouvernante. Mhm. Da wird also genau geschaut, ob da eh alles stimmt. Falls nicht, gleich einmal Recycling. Kann man eben im Proteasom theoretisch machen, bis zu einer gewissen Größe der Proteine. Das Proteasom ist wie ein Zylinder geformt und hat oben auch wirklich so einen Deckel, ganz lustig eigentlich, wie es konfiguriert ist. Und die Chaperone, die markieren mit Ubiquitinierung die schlechten sozusagen Proteine und die waren dann einmal gleich einmal ins Proteasom hineingeworfen und werden ihnen dann aufgehäckselt und in ihre Teile zerteilt. Und dann hat man schon wieder die Möglichkeit, diese Komponenten natürlich wieder zu verwenden für neue Proteine, also auf ein neues. Das andere, was dann schon ein bisschen größere Operation ist, ist dann, wenn einmal das Autophagosom ins Spiel kommt, also die Autophagie wirklich passiert, da können wir wirklich sagen, die Makroautophagie ist hier das, wo man eigentlich immer davon redet. Also Makroautophagie und Autophagie wird oft synonym verwendet, der Begriff. Und da geht es darum, wirklich ganze Zellorganellen zum Teil hier abzubauen, die eben nicht mehr gut funktionieren. Da gibt es die Mitophagie, also da wird das ganze Mitochondrium mal gleich mal in einem Aufwaschen da recycelt. Und das funktioniert eben durch die Bildung und Umhüllung von diesem zu recycelnden Protein, oder gibt es auch Aggregate von Proteinen und so weiter. Die werden dann umhüllt. Dann kommt das Lysosom, mit dem verschmilzt sich das Ganze. In dem Lysosom sind die sozusagen zersetzenden die Materialien drinnen, um diese Gebilde hier aufzutranchieren. Und ja, am Schluss wieder das Ziel, Werkstoffhof, wie du sagst vorher, das muss alles natürlich wieder in den Kreislauf. Das heißt, wollen wir nicht verlieren natürlich unsere Bestandteile, wollen wir wieder verwenden. Also ungefähr so, ganz kurz gesagt, funktioniert die körpereigene Müllabfuhr. Wenn das natürlich irgendwo hakt, kann man sich vorstellen, akkumuliert der Dreck und die Zellfunktion wird eingeschränkt.
Du siehst mich wieder bass, erstaunt, fast sprachlos. Das klingt wieder, ich weiß nicht, ob ihr euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das vorstellen könnt, aber das ist so fast wie so ein Science-Fiction-Film. Ne? Da ist so dieses böse Molekül und das wird dann plötzlich umhüllt, ja, die Zelle, und dann wird da noch was reingeschossen und dann löst sich das auf in seine Urbestandteile und die kann man dann wieder verwenden.
Genau, also, so ist es.
Also unglaublich, was der Körper
komplex, ne?
alles ja. machen kann und wo wir mit der aktuellen Forschung im großmaßstäbig noch lange hinterherhängen.
Gab es auch den Nobelpreis für die Entdeckung der Autophagie, finde ich mal sehr gerechtfertigt, muss ich sagen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist wieder eine Menge an Stoff. Ich muss schon wieder anfangen zu sortieren und ein bisschen das zusammenpacken. Aber deswegen vielleicht nochmal ein Beispiel von letzter Woche. Da haben wir ja uns über den Schlaf unterhalten und dass der Schlaf so wichtig für unsere Gesundheit ist. Und da gibt es ein System, was da hilft, und das ist eben das glymphatische System. Also
fantastischer Name.
Viele kennen ja das lymphatische System, unsere Lymphe, die hier überall ist, aber wir reden jetzt vom glymphatischen System und erzähl uns nochmal den Aufbau und die Funktion dieses glymphatischen Systems.
Also das glymphatische System, wie du mir jetzt schon hier aufgelegt hast, Gerd, das gibt es nur im Gehirn. Das gibt es also nur im wirklich hier speziell, ist die Lymphe des Gehirns. Also es gibt schon in den äußeren Liquorräumen irgendwo auch normale Lymphbahnen noch, aber die wirklich im Gehirn sind, also jenseits der Blut-Hirn-Schranke, das ist das glymphatische System. Das ist lustig, das entsteht eigentlich erst, wenn wir schlafen. Weil normalerweise sind die Nervenzellen ja eng aneinander gereiht und irgendwie gegliedert in ihrem Zellverbund. Aber wenn wir schlafen, dann entstehen hier Zwischenräume.
Ach.
Und dort wird sozusagen das glymphatische System dann aktiv. Wie Lymphe sammelt es Unrat aus den umliegenden Neuronen ein und führt die dann über die kleinen Venchen, die hier an den Arterien angelagert sind, im Gehirn ab. Das heißt, hier haben wir ganz ein spezielles System der Müllabfuhr fürs Gehirn. Wie gesagt, nur aktiv, wenn wir schlafen. Können wir also auch schon vorstellen, dass wenn wir nicht schlafen oder wenig schlafen, dass wir natürlich hier Unrat akkumulieren, unweigerlich, weil unser glymphatisches System nicht arbeiten kann. Ja. Fun Fact vielleicht noch zum glymphatischen System, das hat man erst ganz kürzlich entdeckt. Ich glaube, ungefähr 10 Jahre ist das erst alt. Also, dass wir es wissen, dass es gibt. In Kopenhagen, glaube ich, haben sie es entdeckt. Aber wirklich noch nicht lange her. Und eigentlich auch eine tolle Sache, weil natürlich eigentlich, wir haben irgendwann schon mal drüber geredet, Schlaf ist lebensnotwendig, aber man weiß erst seit kurzem, was wirklich im Schlaf so alles so passiert. Ja,
und dass zu wenig Schlaf das Demenzrisiko erhöht. Also ich hoffe, du hast wieder Schlaf aufgeholt seit deiner Stanford-Zeit, damit dich die Demenz nicht zu früh erwischt. Aber es gibt ja noch einen größeren Risikofaktor, allgemein das Alter. Ne? Also wenn man bedenkt, dass Menschen in den 60er, ne, so zwischen 65 und 69, dann hat man noch eine 1,6%ige Chance, eine Demenz zu bekommen, hört man da und dort. Sehr tragisch für diese Menschen, die dann schon Demenz erkrankt sind, aber kommt nicht so häufig vor. Und wenn du jetzt vorstellst, wenn man 90 ist, dann ist die Chance schon bei über 40%. Das heißt, fast jeder Zweite hat dann Demenz. Warum ist das so? Warum sind unsere Hirne gerade im Alter so anfällig für Demenz?
So anfällig, ja. Also extrem viele Gründe. unklar auch irgendwo die Demenzgenese immer noch leider. Es wird ja wahnsinnig aggressiv beforscht. Also da rennen ja wirklich die Milliarden rein in die Demenzforschung, weil es so prävalent ist, wie du gerade gesagt hast. Weil wenn man sich die Zahlen anhört, wie häufig das ist, muss man wirklich von einer absoluten Volkskrankheit sprechen. Das ist natürlich was Furchtbares. Wenn man mit Demenzkranke schon zu tun gehabt hat, man weiß, das ist wirklich eine ganz furchtbare Krankheit, die natürlich wirklich die Menschheit als Ganzes meiner Meinung nach wirklich gezielt beforschen muss und schauen muss, dass wir hier irgendwo eine Lösung finden. Also momentan tappt man noch ein bisschen im Dunkeln, aber wir wissen schon so manches. Wir wissen, es ist eine Krankheit, die sehr stark mit der Akkumulierung von verschiedenen Proteinen in Assoziation steht. Das heißt, wir haben hier die Amyloid-Plaques, die entstehen, wir haben die Tau-Proteine, die Fibrillen, die entstehen. Da müssen wir eben sagen, da gibt es intrazelluläre Anhäufung von Proteinmüll, da gibt es extrazelluläre Anhäufung von Proteinmüll. In der Zusammenschau sehen wir schon, hier haben wir ein ganz klares Entgiftungsproblem. Und da natürlich, gerade haben wir es besprochen, lymphatisches System, da macht es wirklich, wirklich unglaublich viel Sinn, dass wir den Schlaf hier als prophylaktische Maßnahme sehen. Und ich habe, glaube ich, eine Mausstudie mal zitiert in einer anderen Folge, wo man auch gesehen hat, wenn man Mäuse zum Schlafen anregt, dass sie wirklich Demenzprophylaxe damit erreichen. Also hier der Schlaf wirklich als Therapie und Prophylaxe ist hier, kann man wirklich sagen, prominent.
Und Demenz wirklich eine der größten Geißeln, die Menschheit derzeit noch hat. Und du hast es ja auch schon eben erwähnt, die Menschen forschen so viel daran rum. Und wie komplex diese Krankheit ist, zeigt auch, dass wir, ich glaube, die letzten 25, 30 Jahre gab es keine Weiterentwicklung in der medizinischen Forschung, um da Hilfe zu bekommen. Jetzt, glaube ich, kommt so ein kleiner Silberstreif am Horizont mit monoklonalen Antikörpern.
Ja, da gab es ja riesen Rückschläge.
Ja, ja.
Da gibt es wahnsinnige Entwicklungen, aber natürlich, da gab es auch einmal eine Studie mit schweren Entzündungen, die da resultiert sind durch die Antikörper, wo die Leute wirklich dann, ich glaube sogar bis zum Versterben sogar von den Probanden, also die Studie ist abgebrochen worden, weil die neue Generation der Antikörper wieder besser funktioniert, besser. Aber da sind wir, also wie du sagst, 30 Jahre, der gesamte Erdball ist dran. Es ist wirklich kompliziert, das kann man, glaube ich, aus diesem Bild sich herleiten. Also wenn der gesamte Menschheitsapparat in 30 Jahren nicht wirklich was zusammenbringt, dann, also zum Mond fliegen dürfte offensichtlich deutlich leichter gewesen sein. Ja. Also das ist nicht simpel, aber auch bei der Demenz, was sehr klar ist, ist die Prophylaxe ist key. Also die Prophylaxe ist natürlich, wie ich es immer sage in der Medizin, auch Steckenpferd der Langlebigkeitsmedizin ist ja immer, wir wollen ja der altersassoziierten Erkrankheit zuvorkommen. Das ist natürlich hier auch das absolute Thema. Das heißt, wir müssen auf die Ernährung schauen. Wir müssen schauen, dass die Leute sozial stimuliert sind. Die brauchen Hobbys, die brauchen Bewegung. Das sind alles ganz große Themen. Und auch wichtig, und ich sage das auch wegen auch meinem Großvater, der ist 93, geistig komplett topfit. Mein ältester Patient auch tatsächlich aktuell. Aber er hat ein Thema. Er hört schlecht. Sehr, sehr schlecht. Und einer der ganz starken Demenztreiber und Demenzrisikofaktoren ist das schlechte Gehör. Weil natürlich, das isoliert einen wieder sozial und so weiter. Das heißt, da auch aufpassen, Hörgeräte unbedingt und auch dementsprechend einstellen und so weiter. Das ist ein Thema, was viele alte Leute betrifft und die ignorieren das. Die sagen, na, ist ja mir eh wurscht, höre ich halt nichts, gell. Ganz großes Problem.
Ja.
Also hören, ganz wichtig auch.
Ich weiß, mein Schwiegervater hat das immer zu absichtlich gemacht. Wenn der Stress mit seiner Frau hatte, hat er immer das Hörgerät abgeschaltet.
Ja. Ja.
War in seiner eigenen Welt. Sollte man aber in der Regel nicht tun. Oder zumindest nur mal ganz kurz.
Wenn ihn das sozialen Frieden bringt, ist es vielleicht wieder gut.
Ja,
aber an sich wäre es gut, eben teilzunehmen am familiären Dasein. Also Tischgespräche und so weiter. Das ist eben genau der Punkt. Da sollte man die Leute mitnehmen. Ich kann es nur immer wieder sagen, die Prophylaxe ist hier entscheidend. Weil die Therapie, das haben wir eben so gesprochen. Ja. Wenn es mal da ist, dann wissen wir eigentlich nicht mehr, was wir tun sollen.
Dominik, ich habe wieder so viel gelernt heute. Am wichtigsten für mich war, du kannst dich so viel um deine Organe kümmern, wie du willst. Wenn du es nicht schaffst, dass deine Zellen erstmal gesund sind, dann hilft das auf der Organebene gar nichts. Und deswegen sollte man auf diese drei Zellkompetenzen achten. Und das ist das, ne?
Wie ist man so?
Ja, Erneuerung, Entgiftung und Energie.
Energieproduktion.
Guck mal, ich habe es gelernt.
Ja.
Ich habe es gelernt.
Und so
damit
muss das sein.
Habe ich jetzt deine Aufgabe übernommen, weil du solltest mir jetzt eigentlich sagen, was die wichtigsten Aspekte der heutigen Folge waren.
Ich sag's nochmal. Erneuerung, Energieproduktion, Entgiftung, schöne Alliteration, kann man sich gut merken.
Ja.
Auch mit sozusagen, also ist auch für die Demenzprophylaxe gut, was auswendig zu lernen. Na, die drei Zellkompetenzen, eine wichtige Klassifizierung von gesunder Zellfunktion. Was bedeutet es, eine gesunde Zelle zu sein? Diese drei Dinge muss ich können als gesunde Zelle. Wenn wir diese Zellfunktion einbüßen, wenn die schleichend abnimmt, ja, dann ist die Zelle im Status des Alterns begriffen. Dann sollte man ansetzen, dann sollte man hier unsere Interventionen starten. Basis Lifestyle natürlich, aber auch Nahrungsergänzung und eben bis zur Medikation.
Und beim nächsten Mal reden wir über dein absolutes Lieblingsgebiet, den Joker unter den Zellen, die Stammzellen. Und das wird für Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wieder ganz, ganz spannend werden. Wir werden von Nobelpreisträgern hören und wir werden auch darüber hören, wie wir schon bald unsere Organe aus einer einzigen Zelle im Labor züchten können. Also ihr solltet auf jeden Fall wieder einschalten bei der nächsten Folge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bitte wieder eure positiven Bewertungen abgeben und eure Fragen stellen, eure Kommentare schicken an uns an podcast@beyondlifespan.de. Und wir werden uns natürlich bemühen, eure Fragen zu beantworten.
Ja, und falls wir mal wieder im medizinischen Fachjargon warten, was uns leider manchmal passiert oder besonders mir natürlich manchmal passiert, dann bitte auch gerne die Fragen stellen, wenn natürlich, wenn wir da reden von Sirtuinen, Chaperonen und so weiter, es ist nicht ganz einfach. Wir versuchen die komplexen Sachverhalte hier natürlich mundgerecht darzustellen. Manchmal gelingt es uns vielleicht nicht ganz oder mir gerne hier auch Fragen schicken oder irgendwie Anregungen dazu.
Aber Dominik hat ja mich als Sparingspartner und wenn ich es verstanden habe, dann habt ihr es schon lange verstanden. In diesem Sinne, eine schöne Zeit euch. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.